Ja, ich werde heute über Simon predigen. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Person. Also nicht Simon, sondern jeder von uns kennt diese eine Person, wo wir denken, dem fällt alles zu. Er war der Beste in der Schule, er war der Beste im Studium, er war der erste Millionär, der jüngste Millionär. Es scheint ihm alles zuzufallen. Er ist nicht nur Millionär, sondern er ist auch sehr engagiert in der Kirche. Er predigt auch ab und zu, hält das Bibelgespräch und so weiter. Jeder von uns kennt vielleicht eine von diesen oder kennt diese Person. Und eine Person, die auch so ist, kommt auch in der Bibel vor. Und über die möchte ich heute etwas sagen. Und ich bitte euch dazu, die Geschichte in Markus Kapitel 10 aufzuschlagen. Es ist nämlich die Geschichte vom reichen Jüngling. Markus Kapitel 10 und dort ab Vers 17. Dort heißt es, und als er, also Jesus, hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vers 20. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und ich vermute, die Geschichte kennt man aus der Kindersabbatschule oder man hat sie auf jeden Fall schon mal gehört. Wir wissen eigentlich, worum es dort geht. Am Mittwoch bei mir zu Hause hatten wir einen Hauskreis mit der Jugend und dort hat Dennis Neubauer eine interessante Sache gesagt. Die fand ich sehr, sehr spannend. Er meinte, man kennt die Geschichten so gut, man hat sie schon oft gelesen, aber wenn man sich nochmal Gedanken drüber macht, wenn man Fragen stellt, wenn man nochmal studiert, dann merkt man Dinge, die man vorher nicht gemerkt hat. Und bei den Aussagen, die Jesus hier in dieser Geschichte tätigt, ist es genauso. Man muss sie länger im Mund behalten. Die Aussagen Jesu sind nicht wie ein Stück Schokolade, was man sich auf die Zunge legt und sie zergeht, sondern ist wie so ein Hustenbonbon, so ein starkes Hustenbonbon. Das musst du länger im Mund behalten, um dann die Wirkung zu spüren. Und wenn man dieses Hustenbonbon aber so schnell essen möchte wie die Schokolade, dann muss man, glaube ich, zum Zahnarzt gehen danach. Die Zähne gehen bestimmt kaputt. Also mein Ziel ist es heute, die Aussagen Jesu wie ein Hustenbonbon auseinanderzunehmen und uns Gedanken darüber zu machen, was Jesus hier sagt. Und eins von diesen Hustenbonbons, was bei den Jüngern sehr stark gewirkt hat, sie sagt nämlich, also dort im Text ist geschrieben, sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wie kann dann einer selig werden? Es geht um den reichen Jüngling. Und viele Menschen glauben heute, und unter anderem auch ich ab und zu, dass man heutzutage nicht reich werden kann, ohne Menschen auszubeuten. Also wirklich reich, ohne Menschen auszubeuten. Denn Reichtum ist auf einer gewissen Art und Weise ungerecht. Dieser Gedanke steckt in vielen politischen und wirtschaftlichen Ideologien. Und eigentlich sollte man erwarten, dass die Jünger sagen, sehr gut gemacht, Jesus. Du hast es ihm richtig gezeigt. Er hat es verdient, denn er ist reich und er hat sich sein Reichtum ungerecht verdient. Er hat andere Menschen ausgebeutet, aber so reagiert Jesus hier nicht. Die Jünger kamen aus einer Kultur, in der Reichtum nicht etwas Böses war, sondern Reichtum wurde so quasi als Belohnung für ein moralisch gutes Leben gesehen. Ja, und wenn du anständig gelebt hast, wird Gott dich mit Reichtum und Wohlstand segnen. Und so sah man das zum Beispiel auch im Alten Testament bei Hiob. Ja, für sie, also für die Freunde, war äußerer Wohlstand ein Zeichen dafür, dass Gott einem wohlgesonnen ist. Seine Antwort, also Jesu Antwort an den jungen Mann, zeigt, dass Jesus kein Anhänger solcher Klischees ist. Für ihn ist Reichtum nicht automatisch gleichbedeutend mit Ausbeutung, aber auch auf der anderen Seite nicht zwingend ein Zeichen für ein anständiges Leben. Jesus verweist hier auf mehrere Gebote. Du sollst nicht betrügen. Wie ehrlich, also dahinter steckt wahrscheinlich die Frage an den Jüngling, wie ehrlich bist du mit deinen Transaktionen umgegangen? Hast du irgendwen belogen dabei? Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Hast du das in deinem Business getan? Hast du Menschen bestohlen, sie vielleicht sogar ausgeraubt? Hast du jemanden etwas weggenommen, das jemand anderen gehört hat? Und der junge Mann sagt, nee, alle Gebote habe ich von Jugend an gehalten. Mit anderen Worten, den Reichtum, den ich besitze, der ist rechtmäßig. Und ich habe ihn fair erworben. Ich habe nie mit Sünden mein Reichtum gewonnen. Und Jesus funkt ihm nicht dazwischen und sagt, du bist ein Lügner, sondern Jesus akzeptiert es einfach, was der junge Mann ihm sagt. Und man kann natürlich auf krumme Wege reich werden, aber man kann auch anständig reich werden. Jesus sieht darin kein ideologisches Problem. Er sagt nicht, dass es etwas Böses ist, viel Geld zu haben. Und doch sagt er eine Sache, die einprägsam ist, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Reich Gottes. Also ein Nadelöhr, das ist von der Nadel dieses Loch, wo man den Faden durchtut. Wie soll das gehen? Wie soll ein Kamel da durchgehen? Und bei dem Versuch, mit diesem Satz umzugehen, ja, mit diesem Kamel-Nadelöhr-Vergleich, gab es abstruse Theorien, die ich schon in meinem Leben gehört habe. Ihr vielleicht auch. Eine Theorie zum Beispiel besagt, dass es zur Zeit Jesu ein Stadttor gab, das man Nadelöhr genannt hat, weil es so klein war. Und ein Kamel konnte nur durchgehen, wenn die Ladung von dem Kamel abgenommen wurde und das Kamel noch sich ein bisschen gebückt hat und die Luft angehalten hat. Und nur mit viel Mühe konnte dieses Kamel da durchgehen. Das sind Gedanken zu diesem Text. Oder ein anderer Gedanke ist, es handelt sich nicht wirklich um ein Kamel. Im Aramäischen gibt es ein Wort, Schnur, das sich ähnlich anhört wie das hebräische Wort für Kamel. Und Jesus meinte hier eigentlich nur eine Schnur. Also er sagt, es ist natürlich ist es schwierig, so eine Schnur durch ein Nadelöhr zu bekommen. aber es ist möglich. Aber liebe Geschwister, ich glaube, das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Das sind billige Ausreden, zu versuchen, das zu relativieren, was Jesus hier sagt. Es ist unmöglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Wie geht Jesus mit diesen Menschen hier um? Anscheinend braucht dieser Mensch Seelsorge, denn er hat anscheinend ein Problem. Er war reich, er war jung, vielleicht sah er auch gut aus, aber er hatte ein Problem, sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen, sonst wäre er vor Jesus nicht niedergekniet. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und auch diese Frage ist im jüdischen Kontext eigentlich komisch, dass Jesus ihm dass der reiche Jüngling Jesus diese Frage stellt. Denn jeder fromme Jude kannte die Antwort auf diese Frage. Die Rabbis stellten sie immer wieder im Unterricht und in den Gesprächen zu Hause beim Essen. Und die Antwort war immer die gleiche. Hier gab es keine verschiedenen Lehrmeinungen unter den Rabbis. Die Antwort war: Befolge Gottes Gebote und meide alle Sünde. Dieser junge Mann kennt die Antwort. Warum fragt er dann Jesus? Was will er von Jesus? Und dieser Satz von Jesus, eines fehlt dir aber, zeigt uns, was das Problem des jungen Mannes war. Er sagt zu ihm: Meister, ich habe gehört, dass du ein guter Rabbi bist. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin wirtschaftlich erfolgreich, ich bin sozial erfolgreich, ich bin moralisch erfolgreich, ich bin religiös erfolgreich. Aber ich frage mich, ob ich nicht etwas übersehen habe. Irgendwas fehlt mir, das spüre ich. Und die Antwort von Jesus trifft diesen Menschen mitten ins Herz. Was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist. Und das ist Gott. Jesus will hier nicht sagen, dass er nicht gut ist, ja, sondern er sagt: Was gehst du mit jemandem, den du für einen normalen Rabbi hältst, um und nennst ihn gut? Du hast ein grundlegendes Problem in deiner Unterscheidung zwischen böse und gut. Denn der Jüngling denkt, er ist gut. Also, ich habe... Am Dienstag hatte ich auch noch einen Hauskreis, da habe ich denen auch die Frage gestellt: Was denkt ihr, was ist ein moralisch guter Mensch? Ne, die Antwort ist: Jemand, der die 10 Gebote hält. Das ist ein guter Mensch, würden wir sagen, ja, wenn jemand so die 10 Gebote hält. Und Jesus fragt ihn: Hast du das gemacht? Befolgst du das? Befolgst du das? Und Jesus sagt noch: Nur einer ist gut, und das ist Gott. Aber der Jünger sagt: Nee, ich bin auch gut. Ich befolge auch alles. Nicht nur Gott ist gut, ich bin auch gut. Und auch das nimmt Jesus dem Jüngling ab. Er sagt ihm nichts. Er glaubt ihm, dass er ein moralisch anständiges Leben führt. Und dann sagt er ihm: Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Jesus sagt dem Jüngling: Wenn du mir folgen willst, wenn du das ewige Leben haben willst, sollst du selbstverständlich nicht die Ehe brechen. Das ist klar. Und natürlich sollst du nicht betrügen, du sollst nicht morden. Du sollst nicht tun, was böse ist. Aber wenn du nur das Böse lässt, das Böse nicht tust, dann wirst du einfach nur ein religiöser Mensch. Wenn du wirklich ewiges Leben willst, wenn du eine wirkliche Beziehung zu mir, zu Gott haben willst, wenn du dieses bohrende Gefühl loswerden willst, dass dir doch irgendwas fehlt oder dass irgendwie ich nicht genug sein kann, dann musst du deine Einstellung zu deinen Gaben und deinen Erfolgen ändern. Du musst nicht nur das Böse lassen, sondern du musst die Art, wie du das Gute in deinem Leben benutzt, ändern. Im Christentum geht es nämlich nicht nur darum, das Böse zu lassen, sondern das Gute zu tun. Das ist der Kern vom Christentum. Wie reagiert der Jüngling jetzt hier? Traurig ging er weg. Und das hebräische Wort, sage ich schon, das griechische Wort traurig übersetzt, könnte man mit betrübt, ja, zutiefst betrübt übersetzen. Und es ist dasselbe Wort, was Matthäus bei der Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane benutzt, wo dieser zu trauern und zu zagen beginnt. Er ist betrübt bis in den Tod. Jesus ist betrübt bis in den Tod. Und warum war Jesus betrübt? Weil er im Begriff stand, den Verlust aller Verluste zu erleiden. Die Freude seines Seins und den Kern seiner Identität würde er bald verlieren. Er stand kurz davor, seinen Vater zu verlieren, die Beziehung zu ihm, seine geistliche Mitte, sein eigenes Ich. Er war kurz davor, alles, was er besaß, zu verlieren. Und als er den Jüngling auffordert, seinen Reichtum aufzugeben, beginnt der Jüngling auch zu trauern. Denn sein Geld ist für ihn das, was der himmlische Vater für Jesus ist. Es ist das Zentrum seiner Identität. Sein Geld verlieren, das heißt für ihn auch sein Ich zu verlieren. Es ist eines, Gott als Chef oder Mentor oder Vorbild zu haben, aber wenn er mein Erlöser werden soll, dann muss ich das hingeben, was ich habe. Dann muss ich das hergeben, was ich bisher als Erlöser, mein Heil und mein Ein und Alles betrachtet habe. Bei jedem kann das etwas anderes sein. Bei dem Jüngling war es sein Reichtum und er hatte viel davon. Was ist es bei mir? Eine Sache, die noch auffällt, wenn wir in diesem Text lesen, ist, wenn Jesus mit dem Jüngling spricht und diese eine Passage, wo es heißt, er sah ihn an und gewann ihn lieb. Das ist etwas Besonderes, weil wir über das emotionale Leben von Jesus in den Evangelien nicht viel mitbekommen. Es sind oft nur kurze Sätze, ein paar Phrasen, die wir davon mitbekommen, wie Jesus emotional getickt hat. Und das ist hier eine Besonderheit. Warum war das Herz von Jesus hier plötzlich voller Liebe für diesen Menschen? Denn Jesus wusste ja, wie er reagieren würde. Er wusste ja, woran das Herz dieses Menschen sich klammerte. Also als zur Information, als Jüngling galt man noch in der Zeit Jesu bis 40 Jahre. Okay? Das heißt, wir sind einige Jünglinge heute hier. Jesus selber war ungefähr zu dieser Zeit 31 Jahre alt, ja, also 30, 31. Und er sieht diesen Jüngling an, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht auch so alt wie Jesus. Und ich vermute, dass Jesus sich mit ihm identifiziert hat. Denn Jesus ist ja auch ein reicher Jüngling. Er ist ja noch viel reicher, als sein Gegenüber sich überhaupt vorstellen kann. Von Ewigkeit her hat er diese unfassbare Herrlichkeit, die Fülle, die Liebe und die Freude Gottes im Himmel mitbekommen. Er war ja von Anfang an dabei. Aber diesen Reichtum hat er hinter sich gelassen. Paulus schreibt, dass Jesus Christus, obwohl er reich war, um unsere Willen arm geworden ist. Und bald wird Jesus noch mehr tun. Er sagt uns, ich werde mich in eine Armut begeben, die tiefer ist als alles, was sich Menschen vorstellen können. Ich werde restlos alles aufgeben. Und warum tut Jesus das? Für mich, für dich, für euch. Und so bittet Jesus auch, weil er weiß, was auf ihn zukommt, auch diesen Jüngling. Er bittet ihn, alles aufzugeben und ihm nachzufolgen. Wenn ich mein großes Alles weggegeben habe, um dich zu bekommen, kannst du dann dein kleines Alles weggeben, um mir nachzufolgen? Bist du bereit dazu? Jesus sagt dem Jüngling, ich verlange von dir nichts, das ich selber nicht schon getan habe oder tun werde. Ich bin in dieser Geschichte eigentlich der reiche Jüngling. Und ich bin derjenige, der alles hingegeben hat, um dich zu erkaufen. Jetzt bist du in der Reihe, dein Reichtum wegzugeben, um mich zu bekommen. Ein britischer Kirchengeschichtler und Missionswissenschaftler namens Andrew Walls bemerkte mal in einem Interview, dass die meisten Weltreligionen ihr geografisches Zentrum heute immer noch dort haben, wo sie entstanden sind. Okay? Also zum Beispiel der Islam begann in Arabien, in Mekka, Medina, und das Zentrum ist bis heute immer noch dort. Ja, Mekka, Medina. Der Buddhismus begann in Ostasien und sein Zentrum liegt immer noch dort. Und der Hinduismus, der in Indien begann, ist auch heute noch überwiegend, also die Region ist immer noch überwiegend hinduistisch. Beim Christentum ist es aber etwas anders, denn da ist das Zentrum ein bisschen gewandert. Entstanden ist es in Jerusalem, doch schon bald schlossen sich auch Griechen und andere Völker an und so wurde das Zentrum dann von Israel, Jerusalem, verschoben nach erstmal nach Ägypten, Alexandria und dann nach Rom. Und dann noch später hat sich das dann verschoben, als dann auch noch die aus dem Norden dazu kamen, Angelsachsen und Franken und sowas. Und dann hat sich das Zentrum des Christentums verschoben vom Mittelmeerraum zu nach Mitteleuropa. Und noch ein paar Jahre später kam dann noch Amerika dazu. Das ist heute das christliche Zentrum. Aber wir erleben auch heute noch eine Verschiebung von diesem Zentrum. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ging das Christentum in Europa zurück und hielt in Amerika nur knapp mit dem Bevölkerungswachstum. Während in Südamerika, ja, Lateinamerika, Asien, Afrika die Wachstumszahlen in die Höhe geschossen sind. Im Laufe des letzten Jahrzehnts kam es zu einem historischen Wendepunkt. Und inzwischen lebt die Mehrheit der Christen nicht mehr hier in Mitteleuropa oder in westlichen Ländern, sondern in der südlichen Hemisphäre. Dort ist das christliche Zentrum. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es in den USA, hier so eine kleine Statistik, ca. 2,5 Millionen anglikanische Christen. In Nigeria 17 Millionen. Im Jahr 1900 war nur 1% der Afrikaner Christen. Heute sind es fast 50%. Und eine Prognose, also in den nächsten 50 bis 70 Jahren wird das Zentrum des Christentums sich vollkommen aus Europa und Nordamerika wegverlagern. Und in dem Interview mit diesem Missionswissenschaftler Andrew Walls, er wurde gefragt, wie kommt das? Und er hat dann Folgendes gesagt: Ich glaube, man muss wohl sagen, dass es im Herzen des christlichen Glaubens eine gewisse Verletzbarkeit gibt, ein Schwachsein. Man könnte es die Verletzbarkeit des Kreuzes nennen. Das Herz des Evangeliums ist das Kreuz und beim Kreuz geht es darum, Macht abzugeben. Sie zu verströmen, ja, nicht Macht zu behalten, zu dienen. Er bemerkte auch, dass dort, wo das Christentum sich längere Zeit in einer Position der Macht und des Reichtums befunden hat, die radikale Botschaft von Sünde, Buße, Gnade und dem Kreuz oft verändert wird und teilweise sogar verloren geht. Das Christentum degeneriert dann zu einer gutbürgerlichen Religion, der anständigen Leute. Es gehört einfach dazu, Christ zu sein. Und zum Schluss schläft es ein und sein Zentrum verlagert sich woanders hin. Jetzt fragt euch, was hat das alles mit Erntedank zu tun? Ich liebe das Erntedankfest. Ja, leider, wir haben jetzt so komische Zeiten, darf man nicht Kürbisse und Gurken und das, was bei sich im Garten wächst, wer einen Garten hat, kann man nicht herbringen. Ja, ich kann mich erinnern, wo ich vor ein paar Jahren in Wolfsburg in der Gemeinde alles voll. Wir haben auch viele Russlanddeutsche dort und die haben Gärten und die bringen dann alles, ja. Riesenkürbis, Zucchinis, die sind riesig. Und ich glaube, liebe Geschwister, es ist an der Zeit, dass wir nicht nur unsere Kürbisse und Gurken zum Erntedankfest bringen, sondern ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir die Früchte unseres Lebens zur Gemeinde bringen, zum Erntedankfest. Der Wohlstand des Jünglings ist natürlich auch eine Frucht von Gott, die er ihm geschenkt hat, an die er sich aber zu sehr geklammert hat, die er nicht hergeben wollte, an die, die es nötiger haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gott diesen Jüngling aus diesem Grund gesegnet hat, damit er genau den Armen geben sollte. Ein Satz, der im Hauskreis auch gefallen ist, den fand ich sehr gut. Und es wurde gesagt, wir klammern uns nicht an das, was gegeben wird, sondern an den, der uns gibt. Und lasst uns genau das heute feiern. Lasst uns genau diesem Gott, der uns gibt, danken. Und lasst uns genau diesen Gott heute feiern, der uns gibt, der uns reichlich gibt und der uns segnet. Amen.